Also ich glaube, einer der schönsten Momente in der Kindermedizin ist einfach, wenn die Kinder in wirklich teilweise schlechtem Zustand zu uns kommen, sei es mit dem Krankenwagen, auf den Armen der Eltern und wenn man einfach nach einigen Tagen diese Erfolge sieht und ein Kind einen anlacht, eventuell sogar auf den Arm möchte und einfach glücklich mit den Eltern wieder nach Hause geht. Ich glaube, das ist für uns Kinderärzte alle der schönste Moment.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß.
Ihr hört eine neue Folge von uns und wir haben heute ein besonders spannendes Thema mitgebracht, das uns systemisch zumindest alle betrifft. Die Zukunft der Kindermedizin. Denn ihre Gesundheit ist nicht nur entscheidend für sie selbst oder ihre Familien, sondern eben auch für die Zukunft unserer gesamten Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich freue mich auch sehr über unsere heutige Expertin. Sie ist leitende Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Niederberg in Velbert. Herzlich willkommen auch an Sie, Dr. Vanessa Leonetti. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Was sind denn so für Sie die schönsten Momente auf Station?
Also ich glaube, einer der schönsten Momente in der Kindermedizin ist einfach, wenn die Kinder in wirklich teilweise schlechtem Zustand zu uns kommen, sei es mit dem Krankenwagen, auf den Armen der Eltern und wenn man einfach nach einigen Tagen Therapie diese Erfolge sieht und ein Kind einen anlacht, eventuell sogar auf den Arm möchte und einfach glücklich mit den Eltern wieder nach Hause geht. Ich glaube, das ist für uns Kinderärzte alle der schönste Moment und einfach, dass man vielleicht im Vergleich zur Erwachsenenmedizin einfach doch Erfolge erzielt und das ist einfach schön.
Und ich glaube, Kinder wecken auch nochmal ganz andere Emotionen in uns, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man muss es leider manchmal einfach ausblenden, damit man die Arbeit nicht vergisst und das, was im Vordergrund steht, nämlich die Versorgung von den Kleinen. Aber definitiv, also wir haben einfach Herausforderungen. Und den müssen wir uns jeden Tag stellen.
Sie sind nicht nur Kinder- und Jugendärztin, Sie haben sich auch divers weitergebildet, unter anderem als Babynotärztin. Und Sie sind auch Antibiotic Stewardship-Beauftragte, fördern damit ja eben die wirksame Nutzung von Antibiotika und dass sich auch weniger Resistenzen bilden können. Was hat Ihnen denn dabei besonders geholfen im Klinikalltag bisher in der Anwendung?
Also diese Weiter- oder Zusatzbezeichnung, kann man sagen, die hilft eigentlich im täglichen Leben wirklich gemein, weil einfach, man wird fast jeden Tag mit der Gabe von Antibiotika konfrontiert. Das haben wir jetzt nicht nur in der Kindermedizin, sondern auch in der Erwachsenenmedizin. Und man sollte natürlich schon gut überlegen, wann setze ich welches Medikament ein. Also es sollte wirklich evidenzbasiert sein, es sollte krankheitsspezifisch, erregerspezifisch eingesetzt werden und auch nur dann, wenn wirklich notwendig. Wir haben das leider ganz, ganz häufig, dass die Eltern zu uns in die Ambulanz kommen, das Kind ein bisschen Husten hat und wir dann wirklich damit kämpfen, den Eltern zu sagen, es ist aber doch nur ein Virus, das Antibiotikum hilft einfach nicht. Und gerade aus südlichen Ländern, da ist es sehr verbreitet, dass man einfach relativ schnell Antibiotika gibt. Und da, ja, kommen wir dann häufig in Konfliktsituationen, den Eltern dann wirklich erklären zu müssen, nein, wir brauchen kein Antibiotikum, das geht auch von alleine wieder weg.
Das finde ich extrem spannend, weil ich muss sagen, ich bin echt so aufgewachsen, Antibiotikum eben nur dann, wenn es sein soll. Also genauso, wie Sie es beschrieben haben, ne? Und das ist bis heute in mir, dass ich so denke, nee, ich probiere erstmal alles, weil das bei mir einfach auch so ist, dass dann natürlich alles andere zum Teil dann down ist in meinem Körper, ne? Es hilft sehr schnell, wenn es um die Symptome geht, aber hat halt einfach auch die Nebenwirkungen.
Ganz genau, ganz genau.
Und da finde ich es bei Kindern nochmal besonders aufzupassen. Jetzt gibt es in der Kinder- und Jugendmedizin ja eine Reihe von aktuellen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen. Viel verändert sich gerade, wenn es um die psychische Gesundheit geht. Das finde ich persönlich sehr alarmierend. Aber ja zum Beispiel auch Adipositas und verschiedene chronische Krankheiten sind immer mehr ein Thema. Was sind denn so die aktuellen Herausforderungen, die Sie gerade am meisten beschäftigen?
Also im Endeffekt große Herausforderungen, die wir wie ganz viele andere haben, ist einmal der Personalmangel. Dass man natürlich jeden Tag kämpft, haben wir genug Pflegekräfte, haben wir genug Ärzte, die heute die Versorgung überhaupt leisten können. Und es ist natürlich ein täglicher Kampf. Ich nenne es immer ganz gerne so, wir müssen uns jeden Tag rechtfertigen, warum wir diese Arbeit eben in der Klinik durchführen. Also das sieht man deutschlandweit, hat sich das alles so ein bisschen verändert. Es wird immer mehr in den ambulanten Bereich geschoben. Mhm. Man hat natürlich die niedergelassenen Kinderärzte, die viel für die Vorsorgen, für die Prävention da sind, die auch in gewisser Weise die Familien mitbetreuen, weil sie viele einfach seit Geburt kennen. Die kennen die ganzen familiären Hintergründe. Mhm. Für uns ist natürlich häufig eine Herausforderung, die Kinder kommen zu uns mit entweder speziellen Fragestellungen oder auch schon einer langen Vorgeschichte. Wir haben dann nur Momentaufnahmen, müssen aber trotzdem irgendwie alles im Blick behalten. Und ja, man muss als Kinderarzt, glaube ich, sehr viel Empathie mitbringen. Mhm. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil man eben nicht nur den Patienten hat, also das Kind, sondern häufig ist da eben noch Mama, Papa, teilweise Tante, Oma, Opa, eine ganze Großfamilie, ja, die dann plötzlich mit uns in der Ambulanz steht. Mhm. Und das sind schon große Herausforderungen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und von den Herausforderungen, die ich gerade genannt habe, was sind da die, die Sie beschäftigen? Also würden Sie sagen, ja, das ist auf jeden Fall so, dass ich mehr damit zu tun habe, dass eben Kinder psychisch beeinträchtigt sind?
Auf jeden Fall. Also wir haben ganz, ganz große Veränderungen, vor allem seit der Covid-Welle gesehen, dass Kinder immer mehr psychosomatische Erkrankungen zeigen. Also früher war das einfach nicht so extrem.
Reden wir da auch von Depressionen schon?
Teilweise ja. Also wir haben immer schon natürlich auch mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammengearbeitet, weil es immer mal wieder Einzelfälle gab. Mhm. Jetzt in letzter Zeit würde ich schon sagen, hat man solche Fälle mehrmals die Woche.
Okay. Wie gehen Sie sowas an? Wie fangen Sie sowas auf?
Also im Endeffekt, auch da spielt die Empathie wieder eine ganz, ganz große Rolle, weil das eben nichts ist, was wir mit Laborwerten bestimmen können. Es gibt keine Untersuchung, wo ich sehen kann, das Kind hat jetzt eben eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung, sondern man muss viele Gespräche führen, man muss sich Zugänge zu den Kindern schaffen. Und da hilft uns, muss ich sagen, auch immer wieder ganz extrem das Pflegepersonal, weil die, ja, muss man einfach sagen, sind diejenigen, die am Kind sind, am Patienten, die während wir beschäftigt sind mit Dokumentation, Briefe schreiben, vielleicht ein Gespräch ganz banal mit der Mutter anfangen oder mit dem Kind und so ganz, ganz viel Informationen bekommen, die an uns wahrscheinlich in der Visite einfach vorbeigegangen wäre.
Finde ich schön, dass Sie das nochmal so hervorheben, weil klar, also das ist einfach eine wichtige Brücke, die die Pflegekräfte da schlagen.
Auf jeden
Fall. Und ja, da kann man, glaube ich, insgesamt in vielen Bereichen gar nicht oft genug Danke sagen auch, ne, für so einen tollen Job. Wir sind ja in Fellbad breit aufgestellt, sodass wir Säuglinge, Kinder und Jugendliche optimal behandeln können. Durch den perinatalen Schwerpunkt kümmern wir uns ja um den Gesundheitszustand von Mutter und Kind so in der Zeit rund um die Geburt.
Genau.
Aber auch mit der Neuropädiatrie sind wir ja spezialisiert, weil wir damit zum Beispiel neurologische Störungen behandeln können. Welche besonderen Behandlungen, sag ich mal, in diesen ganzen Abteilungen bieten Sie denn an?
Also im Endeffekt behandeln wir bei uns in der Klinik praktisch von Geburt, also dem Neugeborenenalter, bis zum vollendeten 17. Lebensjahr. Also auch Kinder, die einen Tag vor dem 18. Geburtstag stehen, werden bei uns in der Klinik noch versorgt. Wir können in Fellbad eigentlich alle Krankheiten außer der Hämato-Onkologie anbieten. Eine Intensivstation haben wir für große Kinder nicht und eine spezielle Kinderchirurgie. Mhm. Aber ansonsten können wir eigentlich alle Krankheitsbilder versorgen. Wenn es jetzt wirklich komplizierte Fälle sind, dann haben wir in der Umgebung, also die Uniklinik Essen, Düsseldorf und auch Wuppertal, mit denen wir dann zusammenarbeiten, wo man dann auch irgendwann einfach sagen muss, gut, der Fall geht jetzt über unsere Kompetenz hinaus, da müssen wir dann einfach abgeben. Aber ansonsten können wir wirklich alles versorgen.
Also ein breites Spektrum. Ja. Ich möchte gerne nochmal an der Stelle einhaken, die wir vorhin besprochen haben, weil sie jetzt thematisch auch passt. Sie hatten gesagt, dass sie sich so ein bisschen dafür rechtfertigen müssen oder dass immer mehr auch in den niedergelassenen Praxen eigentlich stattfindet. Wo würden Sie denn aber sagen, ist es besser, dass man eben zu Ihnen kommt?
Ja, es ist manchmal schwierig. Also es gibt einfach natürlich Vorteile in der Klinik. Wir haben natürlich viele Untersuchungen. Ergebnisse, was Laborparameter und so betrifft, können wir natürlich viel, viel schneller erhalten als jetzt ein niedergelassener Kinderarzt. Mhm. Also wenn wir Blut abnehmen, haben wir in der Regel ja in einer Stunde, wenn es gut läuft, schon die Ergebnisse. Je nachdem, wenn es jetzt spezielle Sachen sind, werden sie in auswärtige Labore geschickt. Aber auch da kriegen wir natürlich viel, viel schneller Befunde. Häufig ist es einfach so, dass der Kinderarzt, der Niedergelassene, viel schon macht. Mhm. Wenn jetzt ein Kind mit chronischen Bauchschmerzen kommt, wird relativ viel auswärts gemacht und dann werden die Kinder praktisch zu uns eingewiesen und wir machen so die Enddiagnostik, dass man nochmal das Ganze zusammenbringt, schaut, wo sind vielleicht noch Punkte, die man nochmal kontrollieren sollte, und da treffen sich dann eigentlich wieder die Klinik und der niedergelassene Kinderarzt, damit man eine gute Versorgung einfach am Ende rausbekommt.
Also in der Weiterbehandlung ergibt das so für mich auch Sinn, wie Sie es gerade geschildert haben. Aber ich frage mich gerade, wenn ich mich jetzt in Eltern versuche hineinzuversetzen, woher wüsste ich denn, okay, ich sollte mit meinem Kind jetzt am besten mal ins Krankenhaus gehen, weil ich könnte mir vorstellen, dass man da doch nochmal so ein bisschen mehr diese Hürde hat, so dieses, ah, da muss es aber ja was ganz Schlimmes sein, dass ich jetzt auch ins Krankenhaus gehe. Wissen Sie, was ich meine? So?
Das denkt man und sollte so sein, aber wir sehen in der Klinik eigentlich eher genau das Gegenteil, dass die Hürde inzwischen sehr, sehr gering ist, ins Krankenhaus zu kommen. Also wahrscheinlich hat es auch so mit dem ganzen Familienwandel zu tun. Früher war eben die Oma noch da, vielleicht die Tante und jeder, der gute Ratschläge geben konnte. Jetzt ist es einfach so, dass viele Eltern einfach, ja, besteht eine Familie eben aus Vater, Mutter, Kind. Dann wird man unsicher, wenn das Kind vielleicht schon eine erhöhte Temperatur hat, was ja prinzipiell nicht schlimm ist. Aber das sind Hauptgründe, ins Krankenhaus schon zu kommen, wo man vielleicht früher einfach zum Kinderarzt gegangen ist. Natürlich sind die Niedergelassenen auch sehr überlaufen. Die Praxen sind alle voll, dass vielleicht auch mal eine Wartezeit entsteht, was die Terminvergabe anbelangt. Das heißt, die Eltern haben eigentlich gar nicht so große Hemmungen, relativ schnell zu uns zu kommen, weil wir natürlich wie alle Krankenhäuser eine 24-Stunden-Notfallversorgung anbieten.
Gut, da sind wir natürlich auch wieder beim Thema der Notfallaufnahme sozusagen. Da haben wir auch eine eigene Podcast-Folge zu, also auch ein sehr spannendes Thema. Ich würde gern über eine Sache noch anschneiden an der Stelle, und zwar, weil wir gerade bei kritischen Themen sind, Ungleichheiten im Gesundheitswesen. Das ist nach wie vor einfach vorhanden. Wir wollen aber ja, dass Kinder, ja, dass alle Kinder Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung haben und machen uns auch dafür stark. Wie stellen Sie denn als einzige Kinderklinik im Kreis Mettmann genau das sicher?
Also wir versuchen, einen sehr, sehr guten Draht und Kontakt immer zu den Niedergelassenen zu haben, weil im Endeffekt sind diejenigen ja primär auch dafür zuständig, dass die Familien mit den Kindern weiter zu uns kommen, wenn wir einen guten Eindruck nach draußen hinterlassen und das, was wir machen, gute Medizin ist und die Eltern natürlich zufrieden nach Hause gehen.
Wenn man so nah am und mit Menschen arbeitet, da sind Freude und Leid ja schon auch manchmal nah beieinander. Was sind denn bisher so Ihre Grenzerfahrungen gewesen?
Ja, also ich glaube, so Grenzerfahrungen erlebt man als Kinderarzt relativ häufig. Und eine der schlimmsten Erfahrungen ist natürlich, wenn ein Kind verstirbt. Sei es ein Neugeborenes, was vielleicht unter der Geburt schon Komplikationen gebracht hat, sei es ein chronisch krankes Kind, wo einfach schon viele Jahre mit der Familie verbracht hat. Also ich glaube, das ist für alle von uns schon die Erfahrung, die man eigentlich nicht machen möchte, aber die leider irgendwie zu unserem Beruf dazugehört. Und da muss man einfach auf der einen Seite professionell sein, seine Arbeit machen, aber trotzdem darf man einfach nicht vergessen, dass da gerade ein Kind verstorben ist und da eine Familie einfach ein Riesenloch plötzlich reingerissen wurde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich kriege tatsächlich gerade Gänsehaut, wenn Sie das erzählen. Ist das auch was, wo Sie selber aufgefangen werden? Also ich weiß nicht, lernen Sie im Studium schon mit solchen Situationen umzugehen oder?
Nein. Also das ist was vielleicht gerade für uns alle, nicht nur für die Ärzte, sondern auch in der Pflege, viel, viel mehr gefördert werden sollte. Also es gibt natürlich Institutionen, wir haben eine Seelsorge, wir haben natürlich unsere Kollegen uns untereinander, aber es ist doch so, dass solche Situationen immer anders verlaufen und man sich immer so ein bisschen verloren fühlt und erstmal, glaube ich, auch so ein bisschen Zeit für sich braucht, um da wieder am nächsten Tag einfach weiterarbeiten zu können. Und ja, also wenn man Glück hat, passieren solche Dinge am Ende des Dienstes. Das ist natürlich aber nicht der Regelfall. Das kann natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren.
Und dann weiter zu funktionieren.
Dann, ne? Genau, ganz genau.
Ja, stelle ich mir herausfordernd vor. Und ich dachte gerade auch so beim Thema, ist eigentlich bescheuert zu sagen, darauf vorzubereiten, weil ich denke, das ist einfach immer schlimm.
Richtig.
Punkt, so, ne?
Richtig.
Ja. In der letzten Staffel hatte ich auch Ihren Fachkollegen vor dem Mikrofon, Professor Kai Hensel. Der hat mich tatsächlich sehr, sehr beeindruckt, nicht nur mit seiner Expertise, sondern eben auch, weil er einen eigenen Podcast hat. Und er hat einen Satz gesagt, der bei mir hängen geblieben ist. Und zwar, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Unterschreiben Sie das so?
Auf jeden Fall. Da gebe ich ihm auf jeden Fall recht. Das ist leider viel zu häufig, dass das immer so weitergetragen wird. Und ja, aber das unterschreibe ich auf jeden Fall.
Und woran machen Sie das fest? Was ist das Wichtige daran?
Also häufig ist es einfach so, viele Kinder, ich sag mal Jugendliche, die gehen ja schon allein nicht mehr zum Kinderarzt. Die gehen einfach dann mit den Eltern zum Hausarzt. Mhm. Wir sehen es dann häufig, wenn die dann einfach zu uns geschickt werden. Die Behandlung ist einfach anders. Also wir haben eine ganz andere Herangehensweise mit unseren Therapien vielleicht auch. Und allein da merkt man, man kann das nicht vergleichen. Also was ich einem Erwachsenen geben würde, ist nicht zwangsläufig für ein Kind oder einen Jugendlichen dieselbe Therapie.
Mhm. Und zwar natürlich nicht nur medikamentös, sondern insbesondere in der Gesamtbehandlung.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich hatte vorhin schon mal so ein bisschen über chronische Krankheiten gesprochen und dass die auch zunehmen. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass das eigentlich immer häufiger der Fall ist. Wie hat sich denn da auch vielleicht die Behandlung geändert, wenn es um chronische Krankheiten geht?
Also insgesamt sieht man, dass die Krankheiten sich auch so ein bisschen verschoben haben. Mhm. Also früher gab es eben häufiger Krankheiten wie Hirnhautentzündungen. Also das sind natürlich akute Geschehnisse. Jetzt hat man eher schwerwiegende Pneumonien, also Lungenentzündungen. Mhm. Was massiv zugenommen hat, ist die Übergewichtigkeit, also die Adipositas bei Kindern. Mhm. Also die hat ganze 16% zugenommen. Mhm. Das ist natürlich schon ganz schön viel. Und was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, also es ist viel mehr psychosomatische Krankheiten fallen jetzt auch in diesen chronischen Formenkreis.
Da sehe ich jetzt natürlich direkt Zusammenhänge, wenn es um Digitalität und Medienkonsum geht, vermutlich.
Auf jeden Fall. Also gerade was die Adipositas anbelangt, die Übergewichtigkeit, die Kinder bewegen sich einfach viel, viel weniger. Mhm. Es hat sicherlich auch positive Seiten, die Digitalisierung, wenn Sie da im Wartezimmer ein zweijähriges Kind sehen, was das Handy besser als man selber benutzen kann, ist natürlich schon beeindruckend. Aber früher hat man einfach auch Eltern gesehen, die haben ihren Kindern vorgelesen. Mhm. Das sieht man fast nicht mehr. Das heißt, die Kinder bewegen sich weniger. Konsequenz davon ist, dass sie zunehmen. Das ganze Familienleben hat sich gewandelt. Es gibt viel, das sehen wir auch leider immer häufiger in der Klinik, Fast Food. Alles muss schnell gehen. Mhm. Beide Elternteile sind häufig arbeiten. Das war früher vielleicht auch nicht immer so. Mhm. Und die Digitalisierung hat da schon viel gemacht. Also
aber das ist auch so ein komplexes Thema. Also alles, was Sie erzählen, da denke ich, ja, es ist ein systemisches Problem, ein gesellschaftliches Problem. Ne? Da ist einfach überall zu viel Druck und Leistung.
Ja.
Weil wer ist in der Verantwortung? Wir als Erwachsene sind
richtig,
in der Verantwortung.
Richtig, aber man kommt halt auch nicht raus. Also wenn ich dann höre, wie Eltern mir erzählen, da werden in der Grundschule schon die Hausaufgaben übers Tablet per E-Mail verschickt. Mhm. Also ja, die Kinder verabreden sich ja auch über WhatsApp-Gruppen und alles Mögliche. Also es hat viele, viele Auswirkungen. Und was wir vorhin auch hatten mit den Depressionen. Mhm. Also wenn es dann vielleicht Familien gibt, die einfach finanziell sich das so nicht leisten können, dann sind die Kinder ausgegrenzt. Das Kind sitzt zu Hause, wird vielleicht depressiv. Die kriegen dann häufig Verstopfung, weil sie sich nicht mehr genug bewegen, vielleicht schlecht sich ernähren. Da hängt dann ein ganzer Rattenschwanz im Endeffekt dran, was unsere Patienten dann wieder sind, weil sie dann zu uns kommen, weil vielleicht die Bauchschmerzen auftreten. Mhm. Und wenn man dann lange mit den Kindern spricht, man eben häufig auch bemerkt, da ist nicht unbedingt eine Krankheit dahinter, sondern wirklich was Psychosomatisches.
Das ist natürlich ein total sensibles Thema. Was raten Sie Eltern denn da, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh je, meinem Kind geht's einfach mental nicht gut und das vielleicht auch schon sehr früh?
Das ist ganz, ganz schwierig, weil häufig sind genau die Eltern, also ich sag mal in Anführungszeichen, das Problem, nämlich die Menschen, mit denen die Kinder am wenigsten sprechen möchten. Man muss sich schnell irgendwie darum kümmern, bevor das Ganze irgendwie in eine Richtung geht, wo es einfach schwieriger wird. Aber häufig sehen wir einfach, dass gerade wenn die Eltern da versuchen, einen Schritt auf die Kinder zuzugehen, das genau in die falsche Richtung ausufert. Mhm. Also im Endeffekt sollte man den Kindern mit den Tablets und alles, man kann es ihnen nicht verbieten, weil es gehört leider heutzutage dazu. Mhm. Aber die Kinder einfach zu animieren, vielleicht wieder, wie man es von früher kannte, in Vereine einzutreten, einfach eine Beschäftigung zu finden, dass man nicht den ganzen Tag eben zu Hause sitzt.
Vor allem das Angebot ist ja noch da, ne?
Auf jeden Fall,
also,
auf jeden Fall.
Ob das irgendwie Tanzen ist, Fußball, also es gibt ja in jeglichen Bereichen gibt es ja nach wie vor Möglichkeiten, um Hobbys, stattfinden zu lassen. Genau, wir haben gerade Digitalisierung schon angeschnitten, weil sich da natürlich im Gesundheitssektor auch wahnsinnig viel weiterentwickelt. Was würden Sie denn aber sagen, wie beeinflusst das vielleicht auch auf positive Art und Weise die Gesundheit unserer Kinder?
Also im Endeffekt, die Kinder sind natürlich extremst informiert. Also das beeindruckt manchmal schon, wenn man denen versucht, was zu erzählen und die Antwort dann wie aus der Pistole geschossen kommt. Also natürlich, Google ist unfassbar, auch für die Kinder. Die sind sehr, sehr schnell. Also was Aufmerksamkeit anbelangt, die können einfach da Kontakte knüpfen, Verständnis. Man kann es ja auch wirklich positiv nutzen. Also es gibt ja wirklich viele Apps und alles, wo man auch das Lernen fördern kann. Mhm. Es hat nicht nur Negatives, definitiv. Also auch wenn so ein paar Sachen noch zusätzlich negativ vielleicht auffallen, dass die Kinder kurzsichtig sind. Mein Chef sagt zum Beispiel, er würde im nächsten Leben Optiker werden, da immer mehr Kinder Brillen brauchen. Mhm. Aber insgesamt ist es schon positiv auch eine Wende. Man muss es einfach nur positiv nutzen. Mm,
ja, und es gibt ja oft eben beide Seiten. Dann muss man einfach eben schauen, dass man sich auch mit beidem auseinandersetzt.
Ne? Genau.
Dann würde ich gerne noch so ein bisschen auch auf das Thema Prävention nochmal eingehen, weil wir natürlich gerade auch viel über die Verantwortung der Eltern gesprochen haben. Mhm. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass das Präventionsthema bei Kindern und Jugendlichen nochmal viel komplexer ist, als wenn es jetzt nur um uns selbst geht. Gerade zum Beispiel auch, wenn ich an Ernährung denke. Ich war zum Beispiel eine ganz schlechte Esserin und weiß, dass ich da meinen Eltern schon auch manchmal an den Rand der Verzweiflung gebracht habe. Welche Rolle spielen denn Ernährung, sage ich mal, und natürlich auch Bewegung bei der Prävention, in ja, damit sich die Kinder gut entwickeln können?
Also auf jeden Fall eine extrem große. Das hatten wir gerade schon so angeschnitten, ein bisschen das Thema, dass immer mehr Kinder übergewichtig sind und sich eben weniger bewegen als das, was gewünscht wäre. Mhm. Und man eben, wie gesagt, häufig auch sieht, dass die Ernährungsform sich einfach geändert haben. Mhm. Also in den Familien wird einfach viel, viel weniger frisch gekocht. Es ist häufig wirklich, ja, man geht schnell zu McDonald's oder man kauft das fertige Essen, was natürlich für die Kinder sich unfassbar negativ auswirkt. Also ich finde, 16% mehr übergewichtige Kinder ist wirklich nicht wenig und das bringt natürlich andere Probleme mit sich. Mhm. Also wir haben wirklich auch Kinder, die durch das Übergewicht dann natürlich Gelenkschmerzen haben, weil sie sich nicht mehr so bewegen können. Die haben Herzprobleme, also Bluthochdruck, was im Kindesalter ja eigentlich jetzt nicht primär eine Krankheit ist, die man da suchen sollte. Mhm. Natürlich gibt's Kinder, die auch solche Krankheiten haben, aber es ist stetig zunehmend.
Und um da jetzt den positiven Twist zu kriegen, was empfehlen Sie, was raten Sie Eltern?
Ja, es ist schwierig, weil wenn die Eltern natürlich berufstätig sind, kann man denen schlecht raten, sie müssen wieder mehr selber kochen oder alles. Aber es wird ja häufig auch in den Kindergärten, in den Schulen, wenn diese Ganztagsschulen, dass man da einfach vielleicht auch mit den anderen Eltern sich nochmal bespricht, dafür sorgt, dass die Kinder zumindest, wenn sie untereinander sind, einfach sich gesund ernähren. Mhm. Also wir im Klinikum sind da natürlich auch irgendwie eine Vorbildrolle, dass wir dort irgendwie gesundes Essen anbieten sollen, was leider halt auch nicht immer klappt, weil das Essen uns natürlich auch geliefert wird und wir da nicht ganz so viel Einfluss haben. Aber wir empfehlen es zumindest.
Okay. Ja, ich glaube, es ist auch immer eine Frage, der kann man Dinge gut und relativ einfach in den Alltag integrieren, ne?
Richtig.
Weil ich glaube, das ist ja der Zwiespalt, in dem man ist. Man arbeitet, man versucht natürlich, das Familienleben unter einen Hut zu kriegen.
Ganz genau.
Und es ist schwierig, allen Bereichen gut gerecht zu werden.
Ganz genau. Und man möchte den Eltern ja auch keine Vorwürfe machen. Also man möchte ja nicht auf die zugehen und sagen, hören Sie mal, nur weil Sie jetzt zu Hause nicht kochen, ist Ihr Kind dick und hat vielleicht irgendwelche Krankheiten. Da muss man ja auch immer sehr, sehr vorsichtig sein, dass man auch da positiv auf die Eltern zugeht und eine gute Lösung findet.
Und eher ermutigt sozusagen.
Genau,
ne?
Ganz genau.
Zwei letzte Fragen habe ich noch, eher zukunftsgerichtet. Inwiefern trägt denn die Kinderklinik ja dazu bei, Fachkräfte in der Kinder- und Jugendmedizin auszubilden und auch zu fördern?
Also wir haben ja sehr, sehr häufig auch Jugendliche, die wirklich schon 17 oder fast 18 sind oder auch mit 16. Das sind häufig dann Patienten, die sich bei uns dann doch wohlgefühlt haben. Wir sehen die dann wieder im freiwilligen sozialen Jahr oder dass sie sich entschieden haben, dann eine Ausbildung in der Pflege zu machen. Mhm. Also ich denke, dass wir schon auch irgendwie eine Vorbildfunktion sein sollten oder sind, dass das, was wir alltäglich machen, irgendwie auch Jugendliche dazu anregt, sich für diesen Beruf zu entscheiden.
Mhm. Gerade auch, weil wir ja da Nachkommen brauchen sozusagen.
Auf jeden Fall. Also ich denke, der Pflegemangel ist ja wirklich überall, kann man davon hören, sehen und leider auch spüren und dass man einfach diesen Beruf wieder den jungen Menschen nahe bringt, dass egal wie häufig man verzweifelt, aber es doch ein schöner Beruf ist, wenn man mit Menschen arbeitet und einfach da ein Lächeln jemandem ins Gesicht zaubern kann.
Das gibt ganz viel zurück.
Ja, auf jeden Fall.
Was wünschen Sie sich ganz persönlich für Ihre Zukunft?
Ja, ich wünsche mir natürlich noch ganz lange in dem Beruf arbeiten zu können und die Freude an der Arbeit nicht zu verlieren und einfach dieses Lächeln ganz oft mit nach Hause zu nehmen von den Patienten.
Also ich bin sehr sicher, dass Sie das schaffen. Sie strahlen sehr, wenn Sie von Ihrem Arbeitsalltag erzählen. Ich glaube, da ja, bin ich guter Dinge, dass das auch weiterhin so funktioniert.
Das hoffe ich.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war wieder ein sehr, sehr spannender Fachbereich, den wir heute mit Ihnen zusammen angeguckt haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und weiterhin so viel Leidenschaft und Freude im Job. Dr. Vanessa Leonetti, leitende Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Niederberg in Velbert.
Dankeschön.
Über eure Fragen oder euer Feedback freuen wir uns auch. Schreibt uns gerne direkt an oder kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle. Danke an euch, dass ihr auch heute reingehört habt und eben ja mit dieser Folge dabei wart. Ihr könnt unseren Podcast übrigens ganz leicht weiterempfehlen über eine Teilfunktion. Und ich glaube, gerade heute sind einige Themen dabei gewesen. Ich hoffe, hilfreiche Tipps auch, die vielleicht die ein oder anderen Menschen und Eltern interessieren. In der nächsten Episode dreht sich bei uns wieder alles um einen bestimmten Karriereweg bei Helios, und zwar um das Management. Ich habe zwei Expertinnen eingeladen, die bei uns als Junior-Managerinnen arbeiten und uns ja so ein bisschen aus ihrem Alltag mal erzählen werden. Hört also auch gerne dann wieder rein. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.